rein und schwuppdiwupp, schon ist das Abendmahl vorbei. Und da habe ich mir mal gefragt, was möchte denn ich ganz persönlich dann festhalten in diesem kurzen Moment? Einen Gedanken. Und daraus ist dann letztendlich die folgende Predigt entstanden. Ich lese dazu eine Zusammenstellung aus Lukas 22, 14 bis 15. Da gibt es einen Vorspann bei Lukas, der mir sehr lieb ist in der Abendmahlsüberlieferung. Und danach dann die vertrauten Worte nach der Matthäusfassung, Matthäus 26. Als die Stunde für das Passamahl gekommen war, legte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Jesus sagte zu ihnen, ich habe mich danach gesehnt, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, bevor mein Leiden beginnt. Beim Essen nahm Jesus ein Brot, er lobte Gott und dankte ihm dafür. Dann brach er das Brot in Stücke und gab es seinen Jüngern. Er sagte, nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er den Becher, er dankte Gott, gab ihn seinen Jüngern und sagte, trinkt alle daraus, das ist mein Blut. Es steht für den Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Mein Blut wird für die vielen vergossen werden zur Vergebung ihrer Sünden. Das sage ich euch. Ich werde von jetzt ab keinen Wein mehr trinken, bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von Neuem daraus trinken werde. Das wird geschehen, wenn mein Vater sein Reich vollendet hat. Jesus und seine Jünger sangen die Dankpsalmen, dann gingen sie hinaus zum Ölberg. Ja, was ich in den kurzen Momenten in meinen Gedanken festhalte, wenn ich Brot und Wein nehme. Das Thema klingt ein wenig seltsam. Was meine ich damit? Ein bisschen was habe ich schon dazu gesagt. Aber es gibt wiederkehrende Anlässe. Wie gesagt, es geht eigentlich um einen Selbstversuch, der dieser Predigt zugrunde liegt. Es gibt wiederkehrende Anlässe, bei denen ich das Gefühl habe, es fehlt mir die Zeit, das, was gerade geschieht, richtig bei mir ankommen zu lassen. Es sind vor allem zwei Situationen, in denen ich diese eigenartige Erfahrung mache. Einmal ist das beim gemeinsamen Beten des Vaterunsers, bei dem ich nicht anhalten kann, obwohl ich manchmal ganz gerne anhalten würde und mir sage, was sage ich denn da gerade? Wenn man es gemeinsam betet, geht das nicht. Und die zweite Situation, wo man oft nicht die Zeit findet, die Gedanken, auch komplexere Gedanken vor sich noch einmal auszubreiten, ist eben die beiden Momente beim Abendmahl, wenn ich das Brot in den Mund stecke und kaue und wenn ich den Schluck aus dem Kelch nehme und den Wein und Traubensaft noch kurz im Mund behalte. Auch da geht es mir oft zu schnell. Im entscheidenden Moment rutschen mir die Gedanken weg oder ich lasse mich durch äußere Faktoren ablenken. Und weil ich vermutlich nicht der Einzige bin, so denke ich jedenfalls, dem es so ergeht, möchte ich heute einmal über dieses Thema sprechen. Bevor ich aber zu diesen zwei Situationen komme, die im Titel ja besonders genannt sind, gibt es doch für mich immer so zwei Schritte, wo ich mich versichern muss, einer Sache versichern muss, wenn ich zum Abendmahl gehe, wenn ich mich dann einladen lasse an den Abendmahlstisch. Und das erste ist, wenn angekündigt werden, wir kommen nun an den Tisch des Herrn. Heute werden wir das ja auch hören als Einladung zum Abendmahl. Wir kommen an den Tisch des Herrn. Und der zweite Schritt, bevor ich zum Abendmahl gehe, ist immer, ich weiß nicht, der Gedanke kommt mir immer auch, bin ich in der richtigen Verfassung? Ja, bin ich würdig, könnte man ein bisschen fromm sagen. Ist es am Platz, bin ich richtig dort, in dieser heiligen Situation? Diese zwei Gedanken möchte ich vorher noch mit euch ein bisschen durchgehen. Wir kommen an den Tisch des Herrn. Ich erlebe das als Einladung, in einen besonderen Raum einzutreten. Wir wissen, Gott ist da, der Herr ist da, sein Geist erfüllt jetzt auch unser Zusammensein, diesen Raum. Aber es ist dann noch einmal etwas Besonderes, diese Situation am Tisch des Herrn. Und was ist das Besondere an diesem Raum, den wir dann betreten? Die Antwort steckt in dem kurzen Nachsatz, das tut zu meinem Gedächtnis. Komisch, dass da so viel drinnen steckt, aber es ist tatsächlich so. Im normalen Sprachgebrauch heißt Gedächtnis genauso wie das Wort Anamnesis aus dem griechischen Urtext, sich etwas in Erinnerung rufen, das in Gefahr steht, zu verblassen und in Vergessenheit zu geraten. In der damaligen Alltagskultur, griechisch-römische Alltagskultur, gab es viele Erinnerungsmale, bei denen man einer großen und verdienstvollen Persönlichkeit oder eines wichtigen Ereignisses aus der Geschichte ehrenvoll gedachte. Wir haben ja diese Gedenkveranstaltungen auch heute noch an manchen markanten Punkten unserer Geschichte. Doch Jesus hat nicht, in dieser Gedankenwelt war Jesus nicht zu Hause. Er meinte etwas anderes, was aus seiner biblischen, semitischen Gedankenwelt herauskommt. Und es ist wichtig, das zu verstehen, denn im alttestamentlich-jüdischen Überlieferung gibt es eine Wortwurzel, ich nenne sie nur, Sakar heißt sie. Das ist ein besonderes Wort. Und es bedeutet laut Wörterbuch das vergegenwärtigende Gedenken an Gottes Heilshandlung. Das gegenwärtig eigene Eintreten in die Geschehnisse der Vergangenheit, weil sie mich jetzt und in alle Zukunft bestimmen, weil sie mich prägen, weil sie eben nicht Vergangenheit sind, sondern weil sie gegenwärtig wirksam sind. Das bedeutet dieses Wort und das Wort Gedächtnis, das Jesus hier verwendet, bezieht sich auf diese Wurzel, die wir eben kurz charakterisiert haben. Das Abendmahl Jesu findet ja nach den Synoptikern im Rahmen einer Pessachfeier, einer Passafeier statt. Und in der für das Judentum heiligen Überlieferung heißt es im Midrasch zum Pessach, in jeder Generation ist der Mensch verpflichtet, sich selbst so anzusehen, wie wenn er selbst aus Ägypten ausgezogen wäre. Denn es heißt, und hier wird ein Bibeltext zitiert, wegen dessen, was der Herr mir angetan hat, als ich aus Ägypten zog. Darum wird das Gedächtnismahl gefeiert. Ich werde Teil des Geschehens, weil es liegt in der Vergangenheit, prägt aber meine Gegenwart, mein Schicksal, mein Dasein. Und genauso meint es Jesus, wenn er sagt, tut das zu meinem Gedächtnis. Es prägt euch. Es ist der Boden, auf dem ihr steht, der Boden der Gnade, meine Selbsthingabe. Darum tretet ein in das, was geschehen ist, was aber nicht aufhört zu geschehen in unserer Mitte. Und wenn ich also jetzt höre, wir treten ein, wir kommen an den Abendmahlstisch, dann stelle ich mir vor, es umgibt mich jetzt diese überzeitliche Gegenwart Jesu, die nie im Vergangenen entschwindet, sondern immer gegenwärtig ist. Der auferstandene Herr erfüllt den geistigen Raum, in den wir eingeladen werden, mit den Heilskräften, die aus seiner Hingabe fließen. Wir dürfen eintreten, ein ehrfurchtsgebietendes Ereignis, etwas Besonderes. Und da kommt es eben zu dem zweiten, was ich schon genannt habe. Reflexartig kann es passieren, dass uns Bedenken kommen, bin ich eigentlich gut genug, um am Abendmahl teilnehmen zu können. Jeder kennt sich selbst gut genug. Jeder weiß, was bei ihm oder ihr nicht passt für so einen heiligen Moment. Und die Frage drängt sich auf, mache ich mir eigentlich was vor und den anderen? Vielleicht kommt uns sogar die Mahnung des Apostels in den Sinn, dass wir Brot und Wein nicht unwürdig nehmen dürfen. Tja, und da fragt man sich schon, bin ich würdig? Doch, dazu müssen wir wissen, wenn wir uns gerade jetzt auf den Paulus beziehen, auf diese heikle Stelle, dass er den Begriff unwürdig gar nicht darauf bezieht, in welchen persönlichen Zustand wir sind, sondern wie wir handeln, wie wir das Abendmahl feiern. Und er bezog das genau auf die Situation in Korinth. Und da war es folgendermaßen. Die Korinther Gemeinde bestand ja zu einem guten Teil aus Sklaven, die Hafenarbeiter, und zu einem anderen, weiß nicht wie großen Teil, an Menschen, an freien Bürgern, bis hinauf in die Stadtregierung gab es Christen in Korinth. Das erfahren wir so in der Apostelgeschichte. Jetzt müssen wir wissen, dass freie Bürger nicht arbeiten mussten. Ja, das war so, dass der Ausweis des freien Bürgers durfte dichten oder Lieder komponieren, aber er durfte oder philosophieren, aber arbeiten brauchte er nicht. Das heißt, diese freien Bürger unter den Gemeindemitgliedern kamen am Nachmittag zusammen, haben gegessen, getrunken, vorgeglüht, wie man so sagt, und die Sklaven durften erst kommen, als das Tageslicht vergangen war. Also bei Einbruch der Dunkelheit war ihr Arbeitstag zu Ende. Die kamen dann in die Gemeinde. Die freien Brüder und Schwestern waren schon, Paulus nennt es auch so, ein bisschen angeduselt, satt. Und dann hat es geheißen, okay, jetzt können wir das Abendmahl feiern. Und die Sklaven saßen dann da mit krachendem Magen, haben dann das Stück Brot und den Schluck Wein bekommen. Und die anderen haben es aus der Fülle genommen. Ja? Denen ist das Hemd schon aufgeplatzt. Und das findet Paulus ganz, ganz unmöglich. Und das nennt Paulus unwürdig. Also ich halte das für ganz wichtig, dass wir das wissen. Es ist mehr, dass die Feinfühligkeit für die Menschen, die auch dazugehören, für die Menschen und ihr Empfinden und ihr Wohlergehen, darum geht es, wenn wir würdig feiern sollen. Aber das andere ist ebenso wahr, dass Jesus uns ruft und sagt, ich bin gekommen, Menschen dort aufzusuchen, wo sie in ihrer Schuld hängen geblieben sind. Und eben nicht mehr selber loskommen. Das heißt, wenn wir Christus suchen, ich brauche Christus, seine Hilfe, seine Vergebung, wie ein Stück Brot und einen Schluck Wasser, dann dürfen wir kommen, dann sind wir in der richtigen Verfassung, dann sind wir würdig. Und drum möchte ich, dass auch jeder das für sich so festhält, wenn wir dann eingeladen werden an den Abendmahlstisch. Aber jetzt kommt es eben dazu, jetzt stehen wir dann dort, Brot und Wein wird ausgeteilt und dann, was können wir da in diesem Moment einfach so als Kern festhalten, als etwas, was wir sozusagen umklammern können mit unserer Hand. Und wenn ich das Brot nehme, dann habe ich für mich die den Entschluss gefasst, diese Phrase festzuhalten. In seinen Wunden bin ich geheilt. Das ist für mich so das Wichtigste beim Brot. Dass ich mir das sage, in seinen Wunden, wir brechen das Brot, ja, da steht sozusagen sinnbildlich die Wunde des Gebrochenseins, und mir zu sagen, in seinen Wunden bin ich geheilt. Was da geschieht, was wir da feiern am Abendmahlstisch, ist aus Liebe geschehen. Für mich, für dich, für alle. Gebrochen, verwundet, schuldig und schmutzig gewordene Menschen. Und wenn ich das Brot kaue, vertiefe ich diesen Gedanken. Jesus wurde nicht gegen seinen Willen zerbrochen, sondern er hat sich für mich aufgebrochen. Jesu Wunden sind die offenen Stellen, in die ich hinein mich mit meiner ganzen Gebrochenheit und mit allem, was eben so Stückwerk und so unvollständig ist, können wir hineinlegen. Jesus nimmt durch seine Wunden die Last meiner Verfehlungen auf, das, wofür ich mich schäme, was mich schmerzt und was ich auch vielleicht in meinem Leben nicht mehr gut machen kann. Er wurde verwundet zu meinem Besten. In seinen Wunden bin ich geheilt. Also wenn ich das Brot entgegennehme und in den Mund stecke, sage ich mir und lade auch euch ein, das auszuprobieren oder für euch selber einen wichtigen Gedanken zu formulieren. In seinen Wunden bin ich geheilt. Und wenn ich dann aus dem Becher trinke, auch da ist der Moment kurz. Und da habe ich für mich den Vers zum Festhalten ausgewählt, den wir heute schon so oft im Gottesdienst gehört haben, und die Kinder haben vorgemacht, wie man schmeckt und sieht, wie gut das schmeckt. Ja, schmeckt und sieht, wie freundlich der Herr ist. Die Freundlichkeit Gottes ist nicht, oder die Liebe Gottes ist nicht etwas Abstraktes, was man sich denken muss und philosophisch nachhängen muss, sondern die Liebe Gottes ist wirklich etwas, was man schmeckt. Verstehen, das sind Grenzen, da sind uns Grenzen gesetzt. Altersmäßige Grenzen, mentale Grenzen, bildungsmäßige Grenzen. Irgendwo gibt es beim Verstehen Grenzen, aber beim Schmecken gibt es keine Grenzen. Also wenn ich den Schluck aus dem Becher nehme und den Geschmack von Wein oder Traubensaft auf der Zunge spüre, ergreife ich eben diesen einen Gedanken. Seht und schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Alles Beklemmende und Unfassbare, was am Kreuz geschehen ist, geschah aus fürsorglicher, freundlicher Zuwendung zu uns. Wenn wir nämlich davon sprechen oder jemand reden hören, predigen hören, Jesus musste für uns sterben, weil unsere Sünden uns von Gott getrennt haben, dann könnte man ja meinen, das ist ein Vorwurf an uns. Aber so ist es eben nicht. In dem Wein, den Jesus uns reicht, den Kelch, den er uns reicht, steckt kein Vorwurf. Da bleibt nur Freude. Freude bei Gott, Freude bei Jesus. Freude bei mir und allen, die auf ihn vertrauen. Ich habe das manchmal für mich auch so verglichen mit der Geburt. Wenn eine Mutter eine schwere Geburt hatte, die sie an die Grenzen gebracht haben, dann wird die Mutter auch nicht dem Kind Vorwürfe machen, du bist schuld, dass ich das erleiden musste. Sondern es bleibt nur Freude und es bleibt nur Liebe. Jetzt bist du da. So geht es beim Abendmahl. Wir zelebrieren, dass Jesus sagt, jetzt bist du da. Und darum dürfen wir schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Ich will den Kelch des Heils erheben und den Namen des Herrn anrufen, sagt der Psalm an anderer Stelle. Gottes Vergebung wird mir dargereicht, trotzdem ich so bin, wie ich bin. Ich bin Teil der Familie Gottes. Güte und Barmherzigkeit sind mir schon nachgegangen, als ich mich noch nicht umgedreht habe zu Gott. Sie ist mir schon nachgegangen, hat mich gefunden und sie geht mit mir. Güte und Barmherzigkeit werden mir auch folgen, mein Leben lang. Jesus hat mir den Kelch des Heils überfließend eingeschenkt und ich darf bleiben im Hause des Herrn für alle Zeit und ewig. Das sollen wir bei dem Wein, bei dem Schluck Traubensaft festhalten und zelebrieren. Es ist wie ein kleines Minifest am Abendmahlstisch, so ehrwürdig und tief es auch ist. Es ist doch ein Zelebrieren der Freundlichkeit unseres Gottes und unseres Herrn Jesus Christus. Und dann ist der Moment, wo wir zu den Stühlen zurückkehren. Und was ist dann? Ist dann alles vorbei? Auch da ist etwas, was mir wichtig ist, was ich gerne dann auch noch mit hineinnehme in meine Gedanken. Aber da muss ich jetzt kurz ausholen. An der Geschichte vom Propheten Elia fasziniert mich die Beschreibung seiner Erschöpfungsdepression, seines Burnouts, würden wir heute sagen, nach dem großen Triumph über die Baalspriester auf dem Berg Karmel. Es ist ja schon eigenartig, dass der Prophet gerade kurz nach dem Moment seines größten Triumphs und göttlicher Bestätigung in eine Erschöpfungsdepression verfällt. Aber so war's. Und da schickt Gott ihm einen Engel, der ihn aufpäppelt und zuerst einmal wird ihm Schlaf verordnet. Interessant, dass Gott uns auch manchmal Schlaf verordnet. Und dann kommt der Engel nach einer Zeit wieder und sagt, so, ich stehe auf und iss was, denn du hast noch einen Weg vor mir, vor dir. Und genau das sage ich mir eigentlich am Ende des Abendmahls. Ich schaue mich um, ich sehe die Menschen und denke an das Leben draußen und sage mir, hier bin ich gestärkt worden, hier wurde mir alles gegeben, damit meine Seele in Frieden und in Ruhe und Dankbarkeit ist. Jetzt aber heißt es, steh auf, du hast noch einen Weg vor dir. Da sind Menschen, die dich brauchen, da ist eine Welt, eine leidende Schöpfung, Anliegen politischer und gesellschaftlicher Art, die uns brauchen, unser Mitmachen dort, wo es für uns möglich ist. Aufstehen, bewusst die Menschen wahrnehmen um uns. Beim Abendmahl waren wir ganz auf uns konzentriert. Nach dem Abendmahl sollten wir sehr bewusst in die Runde schauen. Dort, wo es üblich ist, in manchen Gemeinden ist es üblich, nach dem Abendmahl noch das Vaterunser zu beten, ist es mir dann ganz wichtig, das erste Wort ganz besonders zu betonen. Unser Vater. Er ist eben nicht nur mein Vater, er ist mein Vater und Heiland, Tröster. Aber er ist auch unser Vater. Und dann nehme ich auch die Gemeinschaft wieder ganz in den Blick. Und dann höre ich auch die Aufforderung des Apostels, nehmt einander an, wie Christus uns angenommen hat. Ja, ich habe euch heute mitgenommen auf einen Weg, der natürlich in einem sehr persönlichen Nachdenken verwurzelt ist. Aber ich hoffe, dass ihr jetzt euren Weg auch da so mit hineinnehmen konntet, in das, ja, das erste Mal, dass du zu meinem Gedächtnis die Vergegenwärtigung der Geschichte und des Geschehens zu unserem Heil heute und in alle Zukunft. Dann bin ich gut genug, an den Abendmahlstisch zu kommen? Ja, wenn du Gottes Gnade suchst und brauchst, bist du gut genug, bist du genau richtig am Tisch des Herrn. Und dann beim Brot, wo ich festhalte, in seinen Wunden bin ich geheilt. Und beim Kelch festzuhalten, sieht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Ja, und dann am Ende nicht vergessen, die Augen wieder aufzumachen. Und alle die und alles das, was uns umgibt, wieder stärkt wahrzunehmen und unseren Weg zu gehen. Amen.
Ich möchte mit uns beten. Ewiger, du bist in der Welt, deine Liebe ist in uns und deine Gegenwart öffnet Herzen und Hände. Um deine Liebe bitten wir. Auf deine Gegenwart hoffen wir. Du bist in der Welt, in der die Mächtigen Kriege führen und die Machtlosen verachtet werden. Wir bitten dich für die Opfer der Kriege. Vor dir denken wir an die Menschen unter anderem in der Ukraine, im Iran, im Libanon, im Gaza, in Israel, im Sudan. Vor dir denken wir aber auch an die Menschen voller Herzenskälte, Hass, Gier und Rachegelüste. Deine Gegenwart, Herr, heile und öffne Herzen und Hände. Du bist in der Welt, in der sich die Kranken nach Heilung sehnen und die Schwachen auf Fürsorge angewiesen sind. Wir bitten dich für die Leidenden. Vor dir denken wir an die Verzweifelten, die Trauernden, die Einsamen. Deine Gegenwart heile und öffne Herzen und Hände. Ewiger, du bist in der Welt. Deine Liebe ist in uns. Und deine Gegenwart erbitten wir. Öffne unsere Herzen und Hände, heute und alle Tage. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.
Die Heilige Schrift spricht uns zu: Fürchte dich nicht, lass deine Hände nicht sinken. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Erlöser. Er hat dir in seiner Liebe vergeben. Durch die Wunden Jesu bist du geheilt. Er freut sich über dich von ganzem Herzen und jubelt über dich, wie man jubelt an einem festlichen Tag. Geht in dieser Gewissheit. Geht unter seinem Schutz und Segen.